SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Die Wirecard-Pleite ist der schlimmste Wirtschaftsskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Deshalb ist heute Felix Holtermann bei uns, Journalist des Handelsblatts. Ein Mann, der die Hintergründe von Wirecard ausgiebig recherchiert hat, aktuell ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Geniale Betrüger. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Aktueller Aktienwert von Wirecard 37 Cent. Im Vergleich zu dem Höchstwert vom Herbst 2018 mit knapp 200 Euro deutlich weniger. Gibt es überhaupt aktuell noch jemanden, der mit Wirecard-Aktien spekuliert?
Es gibt noch welche, die mit den Aktien zocken. Die gab es auch seit dem Untergang eigentlich die ganze Zeit. Aber die, die am meisten dem Konzern all die Jahre die Treue gehalten haben, die Privatanleger, die gehofft haben, mit Wirecard reich zu werden, die stehen natürlich vor einem Scherbenhaufen.
24 Milliarden Euro Börsenwert vernichtet viele Kleinanleger, die zum Teil auch ihre komplette Altersversorgung verloren haben. Haben Sie mit solchen Leuten auch Kontakt gehabt und gesprochen?
Ja, definitiv. Die haben sich bei mir gemeldet, bei uns. Die haben geschrieben, angerufen. Das sind traurige Schicksale. Menschen, die eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen haben, um Wirecard-Aktien zu kaufen, deren Ehen den Bach runtergegangen sind, die vor dem Nichts stehen und die eigentlich die eigentlichen Opfer dieses Skandals sind.
Und die keinerlei Chance haben, irgendwas von dieser verlorenen Kohle wiederzukriegen.
Die Chance ist zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt ja welche, die wollen klagen, zum Beispiel gegen die Wirtschaftsprüfer, gegen andere. Dass da am Ende wirklich viel rumkommt, da sagen alle Juristen sehr unwahrscheinlich.
Der Insolvenzverwalter von Wirecard ist ja nun seit einigen Monaten im Amt. Was macht er gerade aktuell?
Michael Jaffe, genau, der versucht den Konzern zu verwerten. Er hat auch schon einige Erfolge erzielt. Er hat das US-Geschäft verkauft, das Europageschäft, will jetzt das Asiengeschäft verkaufen. Der wird ein paar hundert Millionen Euro am Ende einnehmen, aber im Vergleich zu dem gigantischen Milliardenschaden ist das natürlich sehr wenig.
Gibt es noch Mitarbeiter von Wirecard, die arbeiten?
Definitiv, zum Beispiel am Standort Aschheim. Ich habe gestern noch mit welchen gesprochen. Von einst 1.600 sind in München, Aschheim jetzt noch weniger als 400 da und jede Woche kündigen weitere. Die Lage ist auch dort sehr verzweifelt.
Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, aktuelle Meldung, ermittelt gegen die Finanzaufsicht BaFin. Wie bewerten Sie diese Nachricht?
Überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Die BaFin hat ja auch einen eigenen Mitarbeiter schon angezeigt. Bei der BaFin wurde wild spekuliert, wild gezockt mit Wirecard-Aktien, übrigens auch in der Endphase der Prüfung dieses Konzerns. Das heißt, die eigenen Leute, die den Konzern unter die Lupe nehmen sollten, haben mit ihm spekuliert, auch gegen ihn übrigens, auf fallende Aktien. Und dass das überhaupt möglich war, das ist eine der vielen politischen Fragen.
Wobei die beiden Hauptfiguren von BaFin, Herr Hufeld und Frau Rögele, nicht mehr im Amt sind.
Das stimmt. Der Präsident und die zuständige Direktorin, die zwei große Fehlentscheidungen gemacht hat bei Wirecard, die sind beide nicht mehr im Amt.
Welche beiden Fehlentscheidungen waren das aus Ihrer Sicht?
Die BaFin ist zum einen gegen die Journalisten der Financial Times, der britischen Wirtschaftszeitung, vorgegangen, die ja ganz kritisch auf Wirecard geguckt haben und die Aufdeckung dieses Bilanzbetrugs eingeleitet haben. Und die BaFin hat sich schützend vor dem Konzern gestellt durch ein sogenanntes Leerverkaufsverbot. Das heißt, sie hat verboten, gegen Wirecard zu spekulieren. Und viele Kleinanleger hat das in Sicherheit gewogen.
Dan McCrum, das ist der Journalist der Financial Times in London, dem wir alle letztlich zu verdanken haben, dass die Geschichte dann dort doch aufgeflogen ist. Ein Mann, der unfassbar viel hat einstecken müssen in den letzten Jahren.
Definitiv. Auf den wurden Anwälte angesetzt. Der wurde im Internet gejagt. Es gab diese Strafanzeige der BaFin und die Ermittlungen gegen ihn. Und diese Erfahrung haben leider auch viele gemacht, die sich kritisch mit Wirecard beschäftigt haben. Der Konzern ist über die Jahre hinweg extrem aggressiv gegen Kritiker vorgegangen, auf ganz viele Wege.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Die Hintergründe des Wirecard-Skandals, unser Thema heute Vormittag in SWR1. Leute, mit dem Handelsblatt-Journalisten Felix Holtermann, der wie viel Lebenszeit, berufliche Arbeitszeit im vergangenen Jahr mit Wirecard verbracht hat.
Ich kann es nicht mehr schätzen, aber die allermeiste Zeit, meine Arbeitszeit fast komplett. Und zweimal habe ich im vergangenen Jahr auch von Wirecard geträumt, von einem der Hauptverantwortlichen und dachte mir so, jetzt reicht's, jetzt muss ich schreiben.
Von welchem der beiden Hauptverantwortlichen?
Jan Masalek.
Ja. Die spannendere Figur auch im Übrigen.
Ich finde beide spannend.
Ja?
Aber vielleicht auf den ersten Blick die ein bisschen interessantere.
Also Markus Braun, die andere CEO, inzwischen in Untersuchungshaft. Ein Mann, der sagt, er hat von allem nichts gewusst. Oder jedenfalls, er hat nicht gewusst, was da in Asien passiert ist, wo dann schlussendlich 2 Milliarden Euro verschwunden sind. Wir wollten dieses Wirecard-Konstrukt uns ein bisschen genauer angucken. Also es gibt einen legalen Teil mit Großkunden wie, keine Ahnung, Aldi.
Aldi zum Beispiel, die österreichische Bundesbahn, Händelmeier, Senf und so weiter, genau. Dann gibt es einen zweiten Teil, das können wir die schmutzige Wirecard nennen. Das ist eigentlich die Ursuppe, aus der der Konzern kommt. Das sind Pornokunden im Internet, das ist Online-Gambling, Online-Poker, Online-Trading. Und dann gibt es noch eine dritte Wirecard, das ist die fiktive Wirecard, über die der Konzern stürzt. Und ich bin fest davon überzeugt, hätte man früher die zweite Wirecard durchleuchtet, nämlich die Wirecard, die vor allem auf Geldwäsche und Abwicklung von Zahlungen beruhte, also Geld von A nach B zu senden für problematische oder sogar illegale Kunden. Vielleicht wäre es dann nie zu der dritten Wirecard, nämlich dem großen Bilanzbetrug
gekommen. Warum hat auf diesen zweiten Aspekt niemand geguckt?
Es gab Leute, die darauf geguckt haben. Schon in den Nullerjahren gab es da Warnungen, zum Beispiel von der Anlegerschutzgemeinschaft SDK und anderen. Die haben schon damals gesagt, Wirecard kann diese fantastischen Wachstumsraten, die der Konzern hatte, 30% mehr pro Jahr hat ja Braun, der CEO, als Ziel ausgegeben, nur erreichen, indem sie Geschäfte machen, die vielleicht eher im Grau- oder sogar im Schwarzbereich sind. Aber Wirecard hat es damals geschafft, diese Kritiker als von Eigeninteresse getrieben darzustellen. Die wollen sich nur die eigene Tasche voll machen, indem sie gegen Wirecard spekulieren. Und auch die Staatsanwaltschaft in München, die Finanzaufsicht und viele andere, die haben da nie wirklich hingeschaut.
Dann diese letztlich erfundenen Geschäfte in Asien mit den verschwundenen 2 Milliarden Euro. Weiß man eigentlich, ob diese 2 Milliarden Euro tatsächlich verschwunden sind, sprich ob es die jemals gegeben hat oder ob das reine Luftbuchungen waren?
Brauns Anwälte behaupten, die gab es, sie sind verschwunden. Das sehr viel wahrscheinlichere ist, und davon geht zum Beispiel auch die interne Konzernrevision inzwischen aus, dass es dieses Geld nie gab, dass es zumindest den größten Teil dieses Geldes nie gab. Wie kam es überhaupt zu diesem Geld? Ich erkläre es ganz kurz. Bilanzbetrug ist eigentlich nichts Neues. Die Wirtschaftsgeschichte ist voll davon. Wie funktioniert das? Ich bin ein Konzern, ich habe eine externe Firma, mit der mache ich Scheingeschäfte. Ich buche mir Scheinumsätze, Scheingewinne in die Bilanz, alles super. Aber eins fehlt, das Geld, weil für Scheingeschäfte fließen keine Euros, keine Dollars zu mir zurück. Und Wirecard hat es geschafft, und das ist das Geniale in Anführungsstrichen dieses Betrugssystems, auch noch diese Größe zu fälschen. Cash, das Vermögen in der Kasse, das ist historisch einmalig und das hat es vielleicht auch so lange ermöglicht, diesen Betrug.
Wobei ich nicht verstehe, auch Wirecard hatte eine Buchhaltung und Wirecard hatte Aufsichtsräte.
Richtig, Wirecard hatte Aufsichtsräte, darunter ein ehemaliger Banker, Wolf Matthias, der Credit Suisse, der Sohn eines österreichischen Bundespräsidenten, der Herr Kleestiel und andere, die viele Jahre eigentlich hätten hinschauen müssen. Sie haben offenbar das Gegenteil gemacht, wir haben es an Aufsichtsratsprotokollen gesehen, jahrelang findet man dort kaum kritische Nachfragen.
Viele haben sich ja nach diesem Crash gefragt, wie dieses Wirecard-System so lange hat funktionieren können. Erklärung?
Erklärung ist, glaube ich, dass Wirecard eine deutsche Angst bespielt hat und eine deutsche Sehnsucht erfüllt hat. Deutschland ist das Land der Autobauer, der Schraubenhändler, die Old Economy, die digitale Zukunft, so wird es immer berichtet, haben wir verpasst. Das Silicon Valley ist weit weg. Der letzte erfolgreiche deutsche Digitalkonzern SAP ist Jahrzehnte alt und da kommt Wirecard und sagt, wir haben die Zukunft verstanden, die Zukunft des Bezahlens, künstliche Intelligenz, Blockchain übermorgen.
Und auf der Payroll standen ganz illustre und durchaus prominente Namen.
Leute, auf jeden Fall. Allein drei Ex-Ministerpräsidenten, Carstensen aus Schleswig-Holstein, Beust aus Hamburg, Beckstein aus Bayern. Wir haben einen ehemaligen Polizeipräsidenten. Wir haben diverse Berater, Herr Diekmann, früherer Bildchef und andere. Und alle haben bei Wirecard gut verdient.
Was haben die denn geliefert im Gegenzug?
Die haben geliefert Kontakte und Verbindungen. Das vielleicht prominenteste Beispiel ist ja Karl Theodor zu Guttenberg, der frühere Verteidigungsminister, der bei der Bundeskanzlerin, bei Angela Merkel, für Wirecard lobbyiert hat. Seine Firma, die hat dafür Geld bekommen und, es war ja auch erfolgreich, Frau Merkel hat sich in China bei Präsident Xi, dem mächtigsten Mann Chinas, für Wirecard, für die China-Expansion von Wirecard eingesetzt, die ja auch als ein Ausweis für die Redlichkeit dieses Konzerns
galt. Eine Aktion, die sie möglicherweise selbst inzwischen als Fehler begreift, wobei Frau Merkel, Herr Altmaier und Herr Scholz ja, glaube ich, in der kommenden Woche vor den Untersuchungsausschuss gehen müssen.
Absolut. Kommende Woche kommt es zum großen Showdown und alle drei werden kritische Fragen bekommen. Altmaier, der Wirtschaftsminister, war zuständig für die Wirtschaftsprüferaufsicht. Scholz, der Finanzminister, für die Finanzaufsicht. Und Angela Merkel, ja, bei der hat Gutenberg sehr erfolgreich lobbyiert. Merkel sagt übrigens heute dazu, es sei ja völlig normal, dass sich die Bundesregierung für deutsche DAX-Konzerne einsetzt.
Dieser Untersuchungsausschuss des Bundestages in Sachen Wirecard, Sie haben den ein ums andere Mal beobachtet. Ihr Fazit oder Ihr vorläufiges Fazit, wie gut sind die bestückt, wie gut arbeiten die?
Ich würde sagen, gut. Die Große Koalition wollte ja eigentlich das ganze Thema mit ein paar Sondersitzungen des Finanzausschusses abhandeln. Und da war die Frage, was soll so ein Untersuchungsausschuss überhaupt erreichen? Das Gegenteil ist der Fall. Der Untersuchungsausschuss hat viele interne Dokumente, interne E-Mails und Zusammenhänge schon jetzt aufgedeckt und wird auch noch weiter arbeiten. Man sieht hier die Macht des Parlaments und das ist eine der wenigen, finde ich, positiven Geschichten aus dem Wirecard-Universum.
Markus Braun, der ehemalige CEO, aktuell in U-Haft befindlich, hat auch vor diesem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Wie haben Sie diesen Auftritt in Erinnerung?
Den Auftritt habe ich bizarr in Erinnerung und übrigens nicht nur ich. Braun, so sagten das auch viele Abgeordnete danach, ist aufgetreten, als wäre er noch CEO, als ist er hier eigentlich in irgendwie den falschen Film hineingeraten. Er hat die Abgeordneten korrigiert, hat sie darauf hingewiesen, dass manche Fragen nichts zur Sache täten und hat sogar gesagt, dass er ansonsten zur eigentlichen Frage, zu den Sachen keine Aussage treffen will. Er wollte noch nicht mal die Frage beantworten, was der Titel seiner Diplomarbeit war, hat dafür auch viel Kritik bekommen.
Ist dieser Braun Drahtzieher, Profiteur oder Opfer?
Stand jetzt gilt die Unschuldsvermutung. Das gilt übrigens für alle, über die wir heute reden. Noch ist niemand verurteilt und Gerichte werden entscheiden müssen, wie hoch die persönliche einzelne Schuld war. Was wir wissen ist, Herr Braun war 20 Jahre lang der Mann an der Spitze von Wirecard, der auf der großen Bühne stand, der den Anlegern gesagt hat und allen anderen, ich zeige euch den Weg in die Zukunft. Aufgetreten ist er wie Steve Jobs im schwarzen Rollkragenpulli, also jemand, der das übermorgen verstanden hat. Und intern war Braun der gesagt hat, ich will 30% Wachstum pro Jahr.
Einer der Könige von Wirecard war bis vor einem guten Jahr ein gewisser Jan Masalek. Ein Mensch, der bei Wirecard eine große Karriere gemacht hat, gebürtiger Österreicher. Wo ist der jetzt aktuell?
Nach unseren Informationen befindet er sich in der Nähe von Moskau unter Obhut von Geheimdienstkreisen und wägt da seine Optionen, so heißt es.
Ist das eine glaubwürdige Information?
Wir halten die für glaubwürdig. Wir haben gute Quellen vom Handelsblatt in Moskau. Wir wissen ja, er ist geflohen per Privatjet von Wien nach Minsk, die weißrussische Hauptstadt. Dort verliert sich seine Spur und es ist extrem wahrscheinlich, dass er von dort weiter nach Russland
gereist. Welches Interesse haben russische Geheimdienste, diesen Masalek zu beherbergen?
Geheimdienste wollen Daten und die wertvollsten Daten, die man über uns bekommen kann, sind unsere Zahlungsdaten, weil kaum etwas sagt mehr über uns selbst aus, als das, wofür wir Geld ausgeben. Und Masalek hat sich über viele Jahre angedient an mehrere Geheimdienste, hat auch gute Verbindungen zum österreichischen Geheimdienst, zu anderen und scheint da vielleicht auch tatsächlich einen Informationsschatz mitbekommen zu haben. Wenn er Zuträger war der russischen Dienste, dann wird er auch deshalb jetzt beschützt, weil eine Auslieferung all den anderen Zuträgern rund um den Globus zeigen würde, ihr könnt euch nicht auf uns verlassen, wenn es hart auf hart kommt.
Ist er der Drahtzieher der ganzen Geschichte?
Das wissen wir Stand heute natürlich nicht abschließend, aber dass er eine ganz, ganz wichtige Figur ist, nämlich der Brauns fantastische Wünsche nach den riesigen Wachstumszahlen, den Gewinn- und Umsatzzahlen möglich gemacht hat, durch eben sein Drittpartnergeschäft, das sogenannte, durch den mutmaßlichen Milliardenbilanzbetrug. Ich glaube, das ist fast außer Zweifel.
Was hat dieser Jan Masalek mit Richard Dabrowski zu tun?
Richard Dabrowski ist der Name, der Masalek sich selbst gegeben hat in Chats, die ich auswerten konnte, die er nach seiner Flucht geschrieben hat mit einem Vertrauten. Richard Dabrowski ist eigentlich ein Angestellter des US-Militärs, ein Hochschullehrer in den USA. Masalek hat sogar sein Foto verwendet im Chat und dort schreibt er mit seinem Vertrauten ganz offen über Geld, Wäschelösungen, über geklaute Milliarden, über Marionetten und Täter.
Schreibt er auch was über die eigene Schuld?
Er schreibt mit einem anderen Vertrauten, einer muss schuld sein und ich bin die beste Wahl. Das schreibt er auch schon kurz nach seinem Abtauchen und das zeigt vielleicht so ein bisschen seine Rolle in diesem ganzen Wirecard-Wahnsinn.
Sie haben selbst diesen Jan Masalek als einer der ganz wenigen Journalisten im Übrigen vor einem guten Jahr in München im Bayerischen Hof getroffen. Wie lief dieses Treffen ab?
Ja, Bayerischer Hof, das Luxushotel. Wir sollten eigentlich nur Kaffee trinken. Es ging dann bis spät in den Abend. Ich hatte fast noch meinen letzten Zug verpasst. Er stand auf der Treppe, kam hoch, extrem gut gekleidet, wie immer. Extrem schlanker Anzug, gut geschnitten, sehr höflich, sehr freundlich, sehr zuvorkommend, sehr wienerisch. Meine erste oder zweite Frage an ihn war, wie spricht sich eigentlich Ihr Name aus? Jan Marsalek oder Jan Marsalek? Die Antwort werde ich nicht vergessen. Er sagte, ganz wie Sie möchten. Und das zeigt vielleicht ein bisschen, was er für ein Typ war. Ich hatte im Gespräch das Gefühl, er spiegelt mich ein bisschen. Er versucht mir das zu geben, was ich vielleicht in ihm sehen will. Und das hat er ja auch mit vielen anderen gemacht. Für die Anleger war er der geniale Vorstand, für seine russischen Oligarchenfreunde der Mann von Welt, dessen Leben zwischen Dubai, Singapur, München sich abspielte, und für die Staatsanwaltschaft und Aufseher sogar ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner.
Sie haben auch mit der Mutter von Jan Marsalek gesprochen, die zu ihrem Sohn keinen Kontakt mehr hat. Wie war dieses Gespräch?
Das ist richtig. Die Mutter beschreibt das als eine sehr, sehr traurige bzw. schlimme Nachricht, eine schlimme Entwicklung. Sie hätte seit Jahren schon zu ihrem Sohn keinen Kontakt mehr, hätte natürlich auch nichts gewusst von seinen Machenschaften und distanziert sich davon nach allen Worten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Felix Holtermann, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Diplom-Volkswirt, Journalist, schreibt seit 2017 fürs Handelsblatt, beschäftigt sich schon lange mit Wirecard und hat mit dem Konzern, auch mit der Pressestelle, welche Erfahrungen gemacht, wenn es darum ging, da mal ein bisschen nachzufragen?
Unangenehme Erfahrungen. Wirecard ist ein Konzern, der bekannt dafür ist, schon sehr lange extrem aggressiv gegen Kritiker vorzugehen. Kritikern auch immer vorzuwerfen, sie würden doch nur in die eigene Tasche wirtschaften wollen, indem sie gegen den Konzern spekulieren mit anderen bösen sogenannten Shortsellern, also kritischen Investoren. Ich habe viel erlebt mit Wirecard. Die besten Medienrechtsanwälte der Republik wurden auf mich angesetzt. Internet-Trolle, es gab Anzeigen gegen mich bei der Finanzaufsicht, weil ich angeblich auch gegen den Konzern spekuliere, was natürlich Quatsch ist. Ich habe ein sehr unschönes Paket in die Redaktion bekommen. Es ging dann hin bis zur Drohung, es wäre schön, wenn man sich abends nicht auf der Straße begegnet und Schlimmeres. Das kam nicht alles vom Konzern, ein Teil. Aber das zeigt, wie schwierig es ist, glaube ich, und wie schwierig es auch für viele war, kritisch gegen Wirecard zu recherchieren.
Was wollten denn diese exzellenten Anwälte von Ihnen?
Die Anwälte wollten letztendlich Berichterstattung von uns verhindern. Es geht dann immer ganz harmlos los mit sogenannten presserechtlichen Informationsschreiben, wo man dann gesagt bekommt, was man bitte schreiben soll und was nicht. Wir wissen jetzt, weil wir die Konzerndaten, die E-Mails gerade auswerten können, dass Wirecard die besten Berater der Republik, die Crème de la Crème der Beraterszene, engagiert hatte. Herr Diekmann zum Beispiel, Ex-Chefredakteur der Bild-Zeitung, Herr Große Lege, früherer Pressesprecher von VW. Von dem haben wir zum Beispiel eine E-Mail, da sagt er mit der Konzernpressestelle, wir müssen uns überlegen, wie wir gegen den Spiegel und Herrn Holtermann vorgehen mit presserechtlichen und sonstigen Maßnahmen. Was er mit sonstigen Maßnahmen genau meinte, wollte er mir auch nicht beantworten. Ich habe ihn gefragt, kein Kommentar.
Dann gibt es diesen bereits erwähnten Dan McCrum, einen Journalistenkollege aus Großbritannien, der für die Financial Times schreibt und der, glaube ich, noch mal deutlich mehr abbekommen
Absolut.
Hat als Sie.
Absolut. Was bei uns hier angekommen ist in Deutschland, war vielleicht 5% von dem, was bei Dan McCrum ankam. Er wurde überwacht von Detektiven, teilweise zweistellig. Die BaFin, die Finanzaufsicht, hat ihn, wie gesagt, angezeigt. Gegen ihn wurde also ermittelt von der Staatsanwaltschaft München. Und auf vielfältige Art und Weise wurde versucht, seine Reputation tatsächlich zu zerstören. Das muss man so sagen. Das heißt, es muss für ihn eine ganz, ganz schlimme Zeit gewesen sein. Umso beeindruckender ist, was er geleistet hat.
Und ich glaube, er hat sich dann, weil er nicht mehr weiter wusste, in abhörsichere Räume zurückgezogen, um zu recherchieren und um zu schreiben.
Genau, in der FT-Zentrale, da gab es einen Raum in der Mitte, damit da niemand reinschaut, niemand in seinen Computer einbricht. Das wurde wohl auch versucht. Und er dort seine Ruhe hatte.
Wobei die Financial Times, glaube ich, auch dann irgendwann mal gegen ihn ermittelt hat, als die Vorwürfe so massiv geworden sind.
Es gab Hinweise darauf, dass es eventuell ein Leck geben könnte bei der Financial Times und dass hier zumindest über die Recherchen, dass es Recherchen gibt gegen Wirecard, auch mit Shortsellern, mit Spekulanten gesprochen worden ist. Und da gab es dann auch eine interne Untersuchung, die dann beendet wurde von der Anwaltskanzlei und herausgefunden hat, dass Dan McCrum selber nichts weitergegeben hat und da nicht mit denen zusammengearbeitet hat.
Haben Sie mit diesem Dan McCrum, dem die Welt letztlich so viel zu verdanken getrunken hat. Haben Sie mit dem nochmal Kontakt gehabt?
Wir haben telefoniert. Er ist ja gerade bei der FT etwas freigestellt, schreibt ein Buch, soweit ich weiß.
Hat einen Preis auch nach dem anderen
Familie,
bekommen.
Genau, und bekommt jetzt gerade einen Preis nach dem anderen hochverdient. So viel kann man sagen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Felix Holtermann, der für das Handelsblatt schreibt, Wirecard recherchiert hat und wie viel Aktien von Wirecard in seinem eigenen Besitz hatte?
Null. Wir dürfen beim Handelsblatt nicht Aktien oder andere Finanzinstrumente von Unternehmen besitzen, über die wir schreiben. Ich glaube, das ist auch gut und richtig so.
Ansonsten hat es viele gegeben, auch Anleger, auch Kleinanleger, die fast ihr komplettes Vermögen in Wirecard-Aktien investiert haben. Mit der Aussicht, die man gespiegelt bekommen hat, wundersame und wunderbare Gewinne mitzunehmen.
Genau, bei Wirecard ging es praktisch 20 Jahre nur nach oben, während es für andere Unternehmen zwischendurch mal nach unten geht. Es gibt Abschwünge, es gibt eine Finanzkrise. Bei Wirecard brach mal das Pokergeschäft in den USA zusammen. Der Konzern ist wundersam darüber hinweggekommen, ja. Eben auch, weil er schon früh Umgehungsmechanismen geschaffen hat, erst für die Geldwäsche, für später für den Betrug. Und viele Anleger, die haben aber eben geglaubt, dass es so weitergeht und dass sie reich werden mit Wirecard.
Einige SWR1-Hörer stellen die Frage, ob von dem investierten Geld jemals noch etwas zurückkommen wird. Und die Antwort ist, glaube ich, wenig erfreulich.
Zumindest was die Juristen uns sagen, ist, dass es ein extrem dickes Brett ist, was da zu bohren ist, dass es extrem hart wird, da nochmal Geld zurückzubekommen. Von wem könnten die Anleger Geld bekommen? Ganz kurz, theoretisch vom Insolvenzverwalter, aber da wird nicht viel zu holen sein. Da stehen auch die Bankenschlange, die wollen ja auch Geld, die haben ja auch Milliarden an Krediten verloren. Wir haben zum anderen natürlich die Staatshaftung, das ist die Frage, ob man die Bundesrepublik verklagen kann für die Fehler der Aufsicht. Mhm. Völlig unwahrscheinlich. Und dann haben wir als dritte Gruppe, an die man sich wenden kann, die Wirtschaftsprüfer Ernst & Young. Auch das wird tatsächlich sehr schwer, das durchzuführen.
Die aus Ihrer Sicht auch komplett versagt haben? Fragezeichen.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Ernst & Young war 10 Jahre lang der Bilanzprüfer von Wirecard. Und wie wir heute wissen, hat Ernst & Young schon früh Zweifel gehabt. Es gibt interne Schriftsätze an den Aufsichtsrat, da berichtet Ernst & Young von Zweifeln an der Achtung Integrität des Managements, eigentlich ein Offenbarungseid. Ernst & Young zieht daraus keine Konsequenzen. Wie der letzte Aufsichtsratsvorsitzende mir noch im Interview gesagt hat, hat Ernst & Young sich noch 2020 drum beworben, wieder das Testat zu bekommen. Und Ernst & Young hat auch indirekt sozusagen diesen Bilanzbetrug 2.0 möglich gemacht, indem sie diese Treuhandguthaben akzeptiert und nicht richtig geprüft haben.
Was die Aufsichtsräte angeht, waren die ahnungslos, waren sie desinteressiert oder waren sie Teil dieses kriminellen Systems?
Zum Teil waren sie verbandelt mit dem dem System. Ein Aufsichtsrat, Kleestiel aus Österreich, ist selbst ja Investor und in seine Fonds hatte zum Beispiel Markus Braun, der CEO von Wirecard, auch eigenes Geld investiert. Andere, die waren vielleicht wohlmeinend, waren aber nie konsequent. Die haben zum Beispiel Jahresbilanzen durchgewunken, obwohl sie sie vormittags erst bekommen haben. Bis nachmittags haben sie geprüft und sie abgesegnet, statt einzuschreiten. Und solche Beispiele gibt es viele.
Welche Rolle haben die Finanzanalysten gespielt? Da gab es ja auch einige, die signifikant und auffällig diese Aktie hochgeschrieben haben.
Eine ganz schwierige Rolle. Fast alle Analysten haben bis ganz zum Schluss fantastische Kursziele für Wirecard publiziert. 200 Euro oder noch deutlich mehr. Haben gesagt, dass ein Investment in diesen Konzern, so wie Braun das auch immer gesagt hat, der Chef, immer eine gute Idee ist. Ein ganz besonders unrühmliches Beispiel hat eine Commerzbank-Analystin gespielt, die Berichte von Dan McCrum in der Financial Times Fake News nannte und bis ganz zum Schluss an diesen Konzern geglaubt hat. Heute fragt man sich, warum.
Nur um das nochmal von Anfang der Sendung zu wiederholen, aktuell steht die Wirecard-Aktie bei 37 Cent.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Felix Holtermann, der in Sachen Wirecard immer auch auf die Rolle der BaFin gekommen ist, der Finanzaufsicht, die Kontrollinstanz eigentlich hätte sein sollen und was in Wirklichkeit veranstaltet hat?
ziemlich wenig kontrolliert hat, ehrlich gesagt. Die BaFin hat schon ganz am Anfang einen Riesenfehler gemacht. Die BaFin hat nämlich diesen ganzen Konzern Wirecard, einen Zahlungsabwickler, Achtung, als Technologieholding eingestuft, nicht als Finanzinstitut. Dadurch war sie nur zuständig für die kleine Wirecard-Bank bei der Bankenaufsicht und hat die vielen anderen Geschäfte des Konzerns, auch die Geldwäsche, die problematischen Themen, sich praktisch nicht angeschaut.
Ja, und die BaFin hat zum einen kontrollierende Journalisten selbst verfolgt und zum anderen haben BaFin-Mitarbeiter mit Wirecard-Aktien spekuliert.
Genau, und das wurde auch immer mehr. Die haben nicht nur mit Aktien spekuliert, sondern auch mit Derivaten, also Produkten, womit man auf einen Absturz eines Konzerns wetten kann. Und das praktisch bis zum Schluss. Und insbesondere auch die Direktorin Frau Rögele, die hat da eine unrühmliche Rolle gespielt, weil sie zum Beispiel die Skepsis der Bundesbank am eigenen Vorgehen eigentlich nicht aufgenommen hat, sondern weiter schnurstracks auf dem Wirecard-Zug unterwegs war.
Welche Rolle hat der Mann gespielt, der Bundeskanzler werden möchte, Olaf Scholz?
Olaf Scholz, der Finanzminister, Vizekanzler. Olaf Scholz hat das Problem, dass er zum einen sagt, ich war eigentlich früh informiert. Es ist nicht so, dass ich Minister ahnungslos war. Aber gleichzeitig muss er sich jetzt verteidigen, dass er vielleicht für Minister handlungslos war, weil er eigentlich nicht eingeschritten ist, nicht frühzeitig, weil er sich nicht frühzeitig dafür eingesetzt hat, hier diesen Fall aufzuklären. Und auch sein eigener Staatssekretär zum Beispiel hat sich mit Braun getroffen, an dessen 50. Geburtstag, sagt er, er wusste nicht, dass er Geburtstag hatte, hat mit ihm geredet, aber offensichtlich entlockt etwas Kritisches hat er ihm auch nicht. Und da gibt es viele Beispiele dafür. Das Finanzministerium unter Scholz hat sich zum Beispiel extrem für Wirecard in China eingesetzt, obwohl es intern schon große Warnungen davor gab, dass mit dem Konzern etwas nicht in Ordnung ist.
Welche Rolle hat der andere Minister gespielt, der nicht Bundeskanzler werden wird, Peter Altmaier?
Herr Altmaier war der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht, der APAS, die APAS, deren Chef wiederum, der Herr Bose, der musste zurücktreten. Warum? Weil er in der Hochphase der Prüfung, der Bilanzprüfung bei Wirecard, mit Wirecard Aktien gezockt hat. Der hat mitspekuliert und das als Chef der Behörde, die eigentlich die Prüfer beaufsichtigen soll. Und bei der APAS fragt man sich, warum sie nicht früher den extremen Zweifeln auch an der Arbeit von Ernst & Young nachgegangen ist und warum es bei der APAS offensichtlich keinerlei Regeln gibt, die ein Zocken verhindert.
Und dann gibt es noch die Bundeskanzlerin, die sich zu einem relativ späten Zeitpunkt in China bei einem Staatsbesuch für Wirecard eingesetzt hat.
Das war im Herbst 2019. Da hatten interne Referenten schon gewarnt. Zum Beispiel Markus Braun, der CEO, der wollte Merkel immer mal treffen persönlich. Das wäre die Krönung gewesen sozusagen seines politischen Einflusses. Da haben die Referenten im Kanzleramt gesagt, nee, besser nicht. Es gibt hier zu viele Vorwürfe gegen den Konzern. Dann war Herr Guttenberg bei Frau Merkel und hat sich für Wirecard eingesetzt. Und so sieht es aus. Die Meinung hat dann überwogen. Am Ende hat die Kanzlerin selbst in China für den Konzern geworben.
Wobei, eins noch zu Guttenberg, der ist ja bei diesem Untersuchungsausschuss auch aufgetreten und hat, glaube ich, auch alle Vorwürfe von sich gewiesen.
Hat gesagt, er ist sozusagen wie alle anderen auch hier betrogen worden und es sei sozusagen ein großes Trauerspiel, vor dem man steht. Das sagen ja sehr viele aktuell.
Glaubhaft?
Ich glaube, Herr Guttenberg ist ein kluger Mann und kennt die Finanzwelt ganz genau. Und die Frage ist, warum hat er trotz dieser schweren Vorwürfe, die bei Wirecard ja eigentlich 15, 20 Jahre den Konzern begleiten, dieses Mandat angenommen, dass er gut an Wirecard verdient hat? Das ist auf jeden Fall Fakt.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Felix Holtermann, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, also der Mann, der Wirecard recherchiert hat, aktuell das Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Geniale Betrüger. Wir hatten vor Wochen einen früheren Wirecard-Manager zu Gast, der lange fürs Marketing zuständig und verantwortlich war, Jörn Leo Grande, der, wenn ich das zusammenfassen darf, gesagt hat, Zweifel waren immer da, aber es gab kein Wissen darüber, dass Betrug in diesem gigantischen Ausmaß stattgefunden hat.
Ich weiß nicht, ob das so ganz glaubhaft ist. Wir haben im Handelsblatt die internen Transaktionsübersichten ausgewertet. Ganz kurz, die zeigen einfach nur, wie viel Geld wirklich Wirecard von A nach B geschickt hat im realen Geschäft. Und das sieht man ganz klar, und das wusste eine dreistellige Anzahl an Mitarbeitern, da sieht man ganz klar, ungefähr die Hälfte des offiziell ausgewiesenen Geschäfts gab es überhaupt. Das müssen viele Manager gewusst
Aber
haben.
Aber das wusste doch auch der Chefbuchhalter, der in U-Haft sitzt und auch sagt, er hat es nicht gewusst.
Sie verweisen alle auf den Mann, der verschwunden ist, auf Jan Masalek. Sie sagen, naja, die andere Hälfte, die war in Asien im Drittpartnergeschäft, die flossen gar nicht über unsere Aschheimer Systeme, diese Millionen. Wir konnten es gar nicht wissen. Für manche ist es vielleicht auch ganz praktisch, dass Herr Masalek verschwunden ist und aktuell keine Fragen beantwortet.
Wie viel hat die Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen CEO Markus Braun in der Hinterhand?
Eventuell noch nicht ausreichend, so hört man es zumindest. Es gibt einen Kronzeugen, den ehemaligen Dubai-Statthalter, sitzt auch in Untersuchungshaft, hat ausgepackt, hat Markus Braun schwer belastet. Allerdings ist er eben bisher der Einzige. Jetzt sucht die Staatsanwaltschaft gerade in den Konzerndaten nach Hinweise auf Untreue, nach Hinweise auf andere belastende Punkte. Es gibt auch noch andere Zeugen, die sich eventuell oder Beschuldigte, die sich eventuell bald offenbaren könnten, zum Beispiel aus Singapur. Da ist also noch viel Ermittlungsarbeit zu erledigen.
Ist abzusehen, wann dieser Prozess gegen Markus Braun beginnen wird?
Das Letzte, was wir mitbekommen haben, ist, dass er in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres beginnen wird. Sie müssen sich beeilen, er sitzt ja in Haft, deswegen sollte der Prozess so schnell wie möglich beginnen.
Was lernen wir aus diesem Wirecard-Skandal? Was müssen wir lernen und was muss sich ändern, damit sowas nicht wieder passiert?
Ändern muss sich einiges. Ich mache in meinem Buch 10 Vorschläge. Das sparen wir uns jetzt, aber vielleicht die 3 wichtigsten. Die Geldwäschebekämpfung in Deutschland muss völlig neu aufgestellt werden. Der Zoll muss das weggenommen werden. Es muss eine Geldwäsche-Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft geben. Wenn man da früher reingeschaut hätte, hätte man vielleicht den Betrug verhindert. Die BaFin, die Finanzaufsicht, muss reformiert werden, muss staatsanwaltschaftliche Befugnisse bekommen. Die Wirtschaftsprüfung in Deutschland muss neu aufgestellt werden. Prüfung und Beratung müssen endlich getrennt werden. Und auch das politische Lobbying muss viel stärker reguliert werden, damit so ein Fall möglichst nicht nochmal passiert. Ja, und eins, was wir vielleicht auch noch lernen aus dem Fall Wirecard, ist, selbst wenn das ganze System versagt, davon bin ich in dem Fall überzeugt, das System Wirecard wäre ohne das System Deutschland nicht möglich gewesen, gibt es manchmal dann doch Einzelne, die den Unterschied machen. Bei Wirecard war das ein Compliance-Mitarbeiter aus Singapur, der sich früh gemeldet hat bei der Financial Times, der über seine eigenen Zweifel am Konzern berichtet hat und der ganz am Ende dieses mutmaßlich verbrecherische Milliardensystem zu Fall gebracht hat. Warum? Weil er den Mut hatte, das Richtige zu tun.
Und es gab, um ihn nochmal zu erwähnen, diesen einen Journalisten der Financial Times in London, der auch mit sehr viel Mut dazu beigetragen hat, dass das ganze Ding dann schlussendlich explodiert ist.
Und gegen viele Widerstände, genau.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen
Dank.
Das
war's in Leute heute Vormittag mit Felix Holtermann.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.